Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Gott, was eine Woche. Schon wieder eine neue. 22. April ist es. Es ist Montag. Das hier ist Fußball MML Daily. Und wir begrüßen euch natürlich hundertprozentig zu einer neuen Woche und sind wieder komplett und vollständig. Das beweise ich hiermit. Guten Morgen, Lena Kassel.
Guten Morgen, Mike Nöcker. Hallo.
Hallo. Geht's dir gut?
Ja, ich hatte ein sehr arbeitsreiches Wochenende. Von daher ist mein Sonntag immer der Montag. Und von daher bin ich sehr entspannt und freue mich auf einen halbwegs freien Tag heute. Ja. Und selbst?
Du, selbst geht's auch alles wunderbar. Alles fein. Hast du irgendwie, du warst unterwegs, hast du einen neuen Trainer für den FC Bayern gesucht oder was hast du gemacht?
Ja, genau, das war meine Mission. Aber du hast natürlich recht, Nagelsmann-Beben, ne? So kann man es ja dann doch auch schon sagen. Ende vergangener Woche beginnt eine neue und wir wissen auch in dieser Woche nicht, wer der neue Trainer vom FC Bayern wird. Lothar Matthäus hat ja jetzt den Vorschlag, hat er ja gestern bei Sky 90 gesagt, Martin De Michelis.
Ja.
Der ist ja momentan in Argentinien zugange, ist da auch argentinischer Meister vergangene Saison geworden. Ich sehe das Ganze nur so ein bisschen problematisch, weil ja jetzt wirklich offenkundig ist, dass man die A-Lösung beim FC Bayern war ja Alonso, der hat abgesagt. Mhm. Die B-Lösung war Julian Nagelsmann, die hat auch abgesagt. Und wer stellt sich denn jetzt dahin als potenzielle C-Lösung, wo man ja eigentlich weiß, na gut, also eigentlich war ich nicht so richtig in der Verlosung. Und jetzt die Namen, die da jetzt noch genannt werden, wie Unai Emery, der eigentlich einen relativ soliden Job hat in England, dann Ralf Rangnick, der eben jetzt noch bis weit in den Sommer mit der österreichischen Nationalmannschaft beschäftigt ist. Also der Kandidatenkreis wird geringer. Zinedine Zidane soll angeblich kein Englisch sprechen, was ein bisschen problematisch wäre, wenn er dann nur irgendwie Spanisch und Französisch spricht. Also ich sag mal so, ich halte die Wahrscheinlichkeit für Lothar Matthäus immer, also es muss doch jetzt auch wirklich passieren. Also, oder?
Es erinnert mich fatal damals an Nachfolgersuche von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Und ich kann dem FC Bayern nur wünschen, dass es nicht am Ende Markus Lanz wird.
Da ist natürlich die Frage, wo erwische ich dich gerade? Das ist sehr, 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 sehr berechtigt. Ja,
in meiner Kemenate an der Sebener Straße, das wäre doch lustig.
Das wäre lustig. Nee, aber mal Spaß beiseite. Also ich halte den Namen Roger Schmidt dann doch auch für einen Namen, der wahrscheinlich jetzt auch im engeren Kandidatenkreis ist. Er ist deutschsprachig, er kennt die Bundesliga und ist, glaube ich, auch ein Trainer, der ja schon auch die ein oder andere Reputation in seiner Vita stehen hat. Also der wird sicherlich diskutiert werden.
Ich sag mal so, wir werden sowieso diskutieren. Wenn es einen neuen Namen gibt, dann erfahrt ihr es unter anderem hier bei Fußball MML Daily. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal zurückblicken und zwar auf den letzten Spieltag.
100% Lena.
Guten Morgen Mike und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel.
Und dann blicken wir mal zurück auf Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. 3:1 endete die Partie und damit macht die Eintracht einen Riesenschritt in Richtung Europa und kann sich vom FCA distanzieren. Und das, obwohl die erste Halbzeit komplett an die Augsburger ging. In Halbzeit 2 drehte die Eintracht dann aber endlich mal wieder auf und lieferte eine richtig gute Partie ab. Und am Ende hat dieses Spiel vielleicht sogar den Job von Dino Toppmöller gerettet. Der wäre dann nicht frei für die Bayern, oder?
Och, ich weiß gar nicht, ob man ihn jetzt schon während der Saison entlassen hätte, sondern ich glaube, man setzt sich einfach nach der Saison zusammen und schaut dann eben, ob er wirklich der Trainer ist, der diesen spielerischen Umbruch verwalten kann, der Eintracht wieder eine klare Handschrift geben kann. Und ich glaube, dass dieser Plan jetzt auch nach dem Sieg gegen Augsburg weiterhin Bestand hat. Also, dass man einfach nochmal nachjustiert nach der Saison und schaut, ob man dann entweder am Kader schraubt, um mehr Ballsicherheit zu bekommen und dann vielleicht auch mehr Ballbesitzphasen einzustreuen, was ja der Plan so ein bisschen von Toppmöller war, was aber eben nicht so ganz aufgegangen ist. Oder man sagt, der Kader, der wird jetzt nur punktuell verstärkt und hat so Bestand. Dann passt meiner Meinung nach diese Mannschaft nicht so ganz zum Ansatz von Toppmöller. Und dann ist er eventuell auch der falsche Trainer für diesen Kader. Da wird man dann jetzt nach der Saison drüber reden, weil das europäische Geschäft ja jetzt mit 6 Punkten Vorsprung bei noch 4 verbleibenden Spielen, ja, das ist jetzt schon in Reichweite, würde ich sagen. Und das ist ein sehr komfortabler Vorsprung. Und das war schon auch ein Statement-Sieg. Du hast es angesprochen, im Kampf um Europa. Und es war vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit jetzt auch endlich mal in der Art und Weise sehr, sehr passend und auch dem Ergebnis entsprechend. Sie waren in allen Bereichen da überlegen. Und ein Blick auf die Torschützen, ja, zeigt ja dann auch, was ihre Stärken im Kader sind, nämlich Tempo und Dribblings mit Chaibi, Marmoush, Ekitike. Das sind eben die Torschützen. Sie stehen für schnelles, vertikales Tiefenspiel, nicht für lange Ballbesitzphasen. Und die Intensität in den Zweikämpfen war da. Sie haben die höhere individuelle Qualität im Kader. Deshalb war es total schlau, im zweiten Durchgang mehr ins 1-gegen-1 zu gehen. Sie haben auch immer wieder Läufe in die Tiefe angeboten, was in den letzten Spielen auch nicht so da war. Und sie haben da eben mit Mbimbe, Chaibi, Marmoush, Ekitike Tempovorteile. Und das schreit doch förmlich nach aggressivem Pressing und schnellem Umschalten. Also, so kann es doch gehen aus Frankfurter Sicht, ne? Also, bitteschön.
Ja, bitteschön hätten eigentlich auch die Fans vom 1. FC Köln gesagt. Also bitteschön mal gewinnen gegen Darmstadt 98, aber dankeschön. Es wurde nichts draus. 0-2 zum ersten Mal seit dem 7. Spieltag feiert Darmstadt damit einen Sieg und das Ganze eben hochverdient auch noch. Köln ist spätestens jetzt auf dem besten Weg in die zweite Liga abzusteigen. Und über 90 Minuten war der FC extrem harmlos unterwegs. Es gibt wenig, das den Kölnern Mut machen könnte. Haben wir da vielleicht sogar am Samstag schon die beiden direkten Absteiger im direkten Duell gesehen?
Boah, ich befürchte leider ja. Also die Angst vor dem Verlieren war größer als die Lust am Gewinnen aus Kölner Sicht. Das war schon sehr, sehr verkrampft, also fast schon wie gelähmt. Und das war, und so drastisch muss man es eventuell dann auch ausdrücken, in weiten Teilen auch einfach nicht Bundesliga-tauglich, ne? Und ich sehe die Mainzer, gegen die sie ja dann nächste Woche ran müssen, in ihrer Gesamtheit viel kompletter, wacher, gerade offensiv auch einfach gefährlicher. Die sind jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen, gestern wieder ein 1-1 gegen Freiburg. Also ich glaube, da sind die Mainzer einfach stärker unterwegs. Und der FC hat 23 Tore geschossen in 30 Bundesligaspielen. Das ist einfach viel zu wenig, um in der Bundesliga zu bleiben. Und ich würde sagen, der Kader ist schlichtweg nicht gut genug für die Bundesliga. Und man muss dann auch sagen, dass er das eigentlich auch schon vergangene Saison und auch schon die Saison davor nicht war. Aber Steffen Baumgart hat aus dieser Truppe mit seiner Art einfach mehr als das eigentlich Mögliche rausgeholt. Also viele Spieler haben über ihrem eigentlichen Limit gespielt und zwar konstant über 2 Saisons hinweg. Und Baumgart hat sich dann irgendwann mit seiner Art aufgebraucht. Das heißt, man konnte dann die offensichtlichen Schwächen in der Mannschaft auch nicht mehr kaschieren. Der Kader ist dann zu dieser Saison auch nicht besser, sondern vielleicht sogar noch schlechter geworden durch den Abgang von Elias Skiri und dem Karriereende von Jonas Hector. Dann gab es ja auch noch die Transfersperre. Sie konnten also nicht wirklich agieren oder nachbessern. Und das kam ja dann, ja, also ich würde mal sagen, am Ende kann man jetzt eben das sehen. Also die Ernte von alledem kann man jetzt sehen. Der Kader wurde nicht gut genug gedüngt und am Ende liegt dieses Feld eben brach und zwar auf dem 17. Tabellenplatz und ich befürchte, der Abstieg würde beim FC ein Millionenloch reißen. Das hört man auch jetzt schon, von dem er sich leider, befürchte ich, auch nicht mehr so schnell erholen wird. Also es könnte eher der Schalke-Gang werden als der direkte Wiederaufstieg. Ich sehe, wenn es wirklich runtergeht, eher einer düsteren Zweitliga-Realität entgegen als eben einer baldigen Rückkehr in die Bundesliga. Und das wäre mit Verlaub ein weiterer Traditionsverein aus der Bundesliga, der dann eben eventuell für die nächsten Jahre eher in der zweiten Liga zu finden sein wird.
Es war ja das Wochenende der Keller-Duelle. Hier ist das nächste: VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum. 1-0, ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel, findet seinen Sieger in Wolfsburg. Die Wolfsburger taten etwas mehr fürs Spiel und schossen so auch den einzigen Treffer des Tages. Und für Bochum wird die Lage immer komplizierter. Der Relegationsplatz ist mittlerweile ein absolut realistisches Szenario, besser gesagt, sie befinden sich, da kommen wir gleich noch zu, auf ebenselbigen Platz wieder. Und auch der Trainereffekt sollte spätestens jetzt verpufft sein bei den Bochumern, denke ich mal, oder?
Ja, absolut. Man hat aus Bochumer Sicht ja genau einen Effekt auf dieser weichen Ebene erzwingen wollen mit dem Trainerwechsel von Letsch, dass man eben diesen Negativtrend unter Letsch durchbricht mit einem neuen Impuls. Ich glaube, Das ist mit einem Mann, der ja aus dem eigenen Verein stammt, immer schwierig, weil das eben nicht von außen kommt, dieser Impuls, sondern es eben einer von innen ist. Und ich glaube, da fehlt einfach ein bisschen Distanz. Und ich glaube, das wird noch sehr, 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 sehr eng werden für Bochum. Restprogramm Hoffenheim, Union Berlin, Leverkusen und Bremen. Sie spielen mit Union jetzt noch gegen einen direkten Konkurrenten, wo sie Punkte klauen können. Das wird das Do-or-Die-Spiel schlechthin werden. Denn ich habe es ja schon erwähnt, die Mainzer machen aktuell den viel besseren Eindruck. Und die Mainzer spielen eben noch gegen Köln, Heidenheim, Dortmund und Wolfsburg. Also ich glaube irgendwie, der Relegationsplatz, der wird eher zwischen Bochum und Union Berlin ausgemacht werden, als noch zwischen Mainz 05 und dem VfL Bochum. Und für den VfL Wolfsburg hingegen ging es ja auch noch um einiges oder geht es noch um einiges. Das war auch Kategorie überlebenswichtig. Es war ein absoluter Arbeitssieg. Und das muss man auch dazu sagen, der genauso auch hätte andersrum ausfallen können. Ne? Also das Quäntchen Glück lag dann eben auf Seiten der Wölfe, die dann eben mit Jonas Wind vorne drin auch einen Knipser haben, der den Unterschied ausmachen kann. Der wird in den verbleibenden Spielen noch richtig, richtig, richtig wichtig werden, weil das kann ein Riesentrumpf sein in einer Phase, wo nur noch Endspieler auf dich warten. Er hatte eine ziemlich lange Durststrecke, hab nochmal nachgeschaut. Das letzte Tor ist ihm im November vergangenen Jahres gelungen. Ja, und wir haben jetzt April. Also, und jetzt fängt er wieder an zu treffen. Das könnte eben das genau richtige Timing sein. Wenn der jetzt wieder knipst, dann wird der VfL Wolfsburg in der Klasse bleiben. Das ist ganz klar.
So, dann schauen wir mal auf das Spiel, was Lena ihr Arbeitsspiel nennen durfte. Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart, 2-1. Damit ist in einem Spiel gleich zweimal eine Serie gerissen. Die Bremer waren vor der Partie 7 Spiele in Folge sieglos, während der VfB zuvor 11 Partien in Folge ungeschlagen war. Jetzt feierten die Bremer durch 2 Tore von Marvin Ducksch endlich wieder einen Dreier und landen damit einen waschechten Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mit jetzt gesammelt 34 Punkten distanzierten sich die Bremer erheblich von der roten Zone im Tabellenkeller und stehen auf Rang 11. So, und ich habe es ja gerade gesagt, Lena, du hast das Spiel für DAZN begleitet. Was war deiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg der Bremer?
Also wir haben im Vorlauf dieser Partie darüber gesprochen, dass Bremen auf der einen Seite extrem abhängig ist von den Toren von Marvin Ducksch und er in der jüngsten Vergangenheit, und zwar seit 9 Spielen, nicht mehr getroffen hat, weil er eben auch keinen kongenialen Partner mehr an seiner Seite hatte. Also er harmoniert nicht so mit Nick Woltemade, weil sie sich als Spielertypen zu ähnlich sind. Und er braucht eigentlich einen Zielspieler neben sich, den hat er jetzt nicht mehr. Und daraufhin hat Ole Werner gegen den VfB Stuttgart eine neue Positionierung in der Offensive gefunden. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Was hat er gemacht? Aus dem 5-3-2, was er normalerweise gespielt hat, mit eben Ducksch und Woltemade als Doppelspitze, hat er ein 5-4-1 formiert. Ducksch als alleinige Spitze und in diesen Zehnerräumen hinter ihm waren Romano Schmid und Nick Woltemade. Woltemade hat eine viel, viel tiefere Positionierung gehabt, hat auf seiner wirklich besten Position gespielt, eigentlich eher als Zehner. Und mit Romano Schmid hatte man viel Tempo und viel Tiefgang, was Marvin Ducksch auch Räume eröffnet hat. Und so ist es eben aufgegangen. Durch die neue Positionierung in der Offensive konnte Marvin Ducksch seine Stärken mehr ausspielen, konnte aber auch Nick Woltemade seine Stärken mehr ausspielen. Und so konnten sie eben das erste Mal seit Januar wieder mehr als ein Tor erzielen in einem Bundesligaspiel. Ab der 65. Minute wurde es dann aber nochmal richtig eng, weil die Stuttgarter dann eben Chris Führig in die Partie gebracht haben. Der war nämlich zu Beginn auf der Bank. Das erste Mal in dieser Saison mit ihm hatten sie viel mehr 1-gegen-1-Duelle, viel mehr Dynamik, waren wirklich drauf und dran, noch wirklich einen Punkt mitzunehmen. Aber es war dann eben unterm Strich auch eine Willensleistung für die Bremer. Und ich glaube, damit sind sie aus dem Abstiegskampf raus. Und unterm Strich, ja, bleibt das Narrativ weiterhin so bestehen. Wenn Marvin Ducksch trifft, verliert Werder Bremen kein Spiel.
Und einen haben wir noch auf ein Spiel, auf das wir etwas dezidierter schauen, nämlich Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen 1-1, natürlich. Sie tun es schon wieder. Borussia Dortmund ging nämlich in der 81. Minute zu Hause durch einen Treffer von Niklas Füllkrug mit 1-0 in Führung. Und man dachte schon, na, jetzt aber, heute ist es soweit, heute sind sie fällig. was passiert? Natürlich, es kommt die 97. Minute und dann kommt Stanisic nach einer Ecke und die ungeschlagene Serie geht weiter, 1:1 also am Ende und der Meister ist damit seit 45 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Sportlich geht es für Leverkusen in der Liga ja um nichts mehr und der 5. Platz würde Stand jetzt beim BVB auch für die Champions League reichen. Aber die Frage ist natürlich 1-1, Dortmund-Leverkusen, was machen wir jetzt damit?
Ja, erstmal können wir festhalten, Never Losen lebt weiter. Ne? Vielleicht ist das jetzt auch einfach der neue Ableger von Vizekusen im Duden. Also Bayer Leverkusen findet man jetzt unter dem Buchstaben N, wie Never Losen. Und ich sag mal so, ich war früher riesiger Wilde-Kerle-Fan. Ne? Also das war so eine Film- und Buchreihe, wo ja in den Filmen unter anderem Jimmy Blue und Wilson Gonzales Ochsenknecht mitgespielt haben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ja? Und die Wilden Kerle waren eben eine Mannschaft und haben dann oftmals gegen eine andere Mannschaft gespielt, die den Namen trug, die unbesiegbaren Sieger. Und sie waren eben in diesen Filmen sozusagen die beste Mannschaft, die man nicht bezwingen konnte und die du eben auch nicht mit normalen Mitteln besiegen konntest. Und was soll ich sagen? Bayer Leverkusen sind die unbesiegbaren Sieger. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden, wer der dicke Michi ist. Jedenfalls kannst du diese Mannschaft anscheinend nicht schlagen. Also es bleibt weiterhin bestehen. Alonso hat ein Monster erschaffen. Oder es ist die erste rein KI-basierte Mannschaft und du hast da irgendwie deine Finger im Spiel und wir werden das erst in ein paar Jahren erfahren. Ich weiß es nicht. Die Frage aller Fragen ist ja, wann verliert denn Leverkusen wieder ein Spiel? Ne? Also ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird und ich glaube nicht in dieser Saison, um ehrlich zu sein.
Ob ich meine Finger im Spiel habe, ne, bei Leverkusen, ob die KI generiert sind, das werde ich möglicherweise heute Abend bei Servus TV verraten. Dann diskutiere ich nämlich unter anderem mit Jürgen Klinsmann und mit Andi Herzog darüber, was KI-Forschung und sonst was im Fußball zu suchen hat. Dann lasse ich es vielleicht raus.
Ja, ich bin sehr gespannt. Danke für diesen kleinen Service-Hinweis. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber kurz über Borussia Dortmund. Keine andere Mannschaft hat mehr Punkte gegen Bayer Leverkusen geholt als der BVB. Das nur auch eine kleine Randnotiz. Und trotzdem war Coach Edin Terzic nach dieser Partie erbost und meiner Meinung nach vollkommen zu Recht auch. Ich glaube, das sind zwei verlorene Punkte, die wehtun, weil es eben auch das dritte Tor in einer Woche ist nach einer Standardsituation. Und das ist definitiv vermeidbar. Aber ich sage auch, Standardsituation trainiert man im Training. Da geht es um Zuordnung. Und dass das jetzt das dritte Tor in Folge nach einem Standard ist, da muss man dann vielleicht auch nochmal im Training nachjustieren. Und dafür ist ja auch der Coach verantwortlich, ne?
So ist das. Schauen wir kurz noch auf die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim-Gladbach 4:3. Heidenheim, Leipzig 1:2, Union gegen Bayern 1:5 und SC Freiburg gegen Mainz 05 1:1. Die Mainzer holen also einen Punkt und sind erstmals wieder seit langer, langer Zeit auf einem Nicht-Abstiegsplatz und zwar auf Platz 15 mit insgesamt 27 Punkten aufgrund des besseren Torverhältnisses über Bochum, die jetzt 16. sind, ebenfalls mit 27 Punkten und dahinter der erste FC Köln. Und das klingt dann wirklich auch schon ein bisschen abgeschlagen mit 22 Punkten vor Darmstadt 98 mit 17 Punkten. Übrigens, wer greift noch ein? Wer kann noch eingreifen, weil du es eben gesagt hast, Lena? Union Berlin natürlich auf Platz 14, 29 Punkte. Also das sind auch nur 2 Punkte bis zur Relegation. Alles andere, würde ich mal sagen, ist schon so gut wie vergeben, die anderen Plätze.
In der zweiten sieht man besser.
Ja, und die zweite Liga, die war ja am Wochenende auch aktiv und ich glaube, sie könnte unter der Überschrift laufen, Aufstiegskampf und Abstiegssorgen. Ich schmeiß dir mal zwei Stichworte rein, Mike. Was du draus machst, ist dir überlassen. Stichwort 1 ist der Hamburger Sportverein und Stichwort 2 ist der erste FC Kaiserslautern und Stichwort 3 gebe ich dir auch noch, ist der FC St. Pauli. Bitteschön.
Ja, fangen wir mal bei dem Spiel an, das ich live gesehen habe. Hamburger Sportverein gegen Holstein Kiel. Und da muss man leider sagen, für den HSV und für die HSV-Fans, die wieder fantastische Stimmung, 57.000 Zuschauer im Volksparkstadion fabriziert haben. Es war wirklich eigentlich alles angerichtet für einen fantastischen HSV-Abend um 20:30 Uhr. Es war das Topspiel. Aber man merkte den Hamburgern tatsächlich an, dass die Angst zu verlieren in den Knochen hängt und die eben größer war als die Lust, dieses Spiel zu gewinnen und nochmal alles eben reinzuschmeißen. Da war viel, viel Körpersprache dabei, da war viel, viel Platz auch, was zum Beispiel das Gegenpressing, das Jagen nach Bällen und ähnlichem anging. Und so war es dann am Ende ein Ex-St. Pauli-Spieler, nämlich Tom Rothe, der beim FC St. Pauli unter anderem ausgebildet wurde, dann ja zu Borussia Dortmund ging, der den Treffer des Tages für Holstein Kiel und man kann fast sagen, den Treffer in die Bundesliga für Holstein Kiel erzielt hat. 1:0 gehen die Störche vom Platz und werden sich wohl ziemlich sicher in der nächsten Saison in der Bundesliga wieder treffen. Dann hatte den nächsten Big Point eigentlich der erste FC Kaiserslautern auf dem Fuß oder im eigenen Stadion. Man führte auch 1:0 und dann am Ende hieß es dann aber trotzdem nur 1:1 gegen Wien Wiesbaden. Und das in der Tabelle weist sich natürlich wie folgt aus. Man ist weiterhin 17. Zwar nur einen Punkt hinter Hansa Rostock, Platz 16. Aber das wäre natürlich tatsächlich ein Big Point gewesen, um sich da ein bisschen Luft zu machen. Jetzt ist man also weiter richtig dick drin und läuft Gefahr, in die dritte Liga abzusteigen. Ja, und was den FC St. Pauli angeht, da sind wir beim nächsten Big Point. Zwei Niederlagen in Folge, diesmal auswärts gewonnen bei Hannover 96 mit 2:1. Und es war auch von Johannes Eggestein, glaube ich, der Treffer, der in Richtung Bundesliga geführt hat. In der 65. Minute das 2:1, so hieß es dann eben auch am Ende. 3 Punkte also für den FC St. Pauli. Jetzt geht's am Freitag gegen Hansa Rostock, den aktuell eben Tabellen 16. Da sollten 3 Punkte drin sein und dann kann man alles klar machen. Und das wäre natürlich doppelt bitter für den Hamburger Sportverein, kann man alles klar machen. Im Volksparkstadion beim Auswärtsspiel Hamburger Sportverein gegen den FC St. Pauli in 2 Wochen. Also gucken wir oben schnell auf die Tabelle. Holstein Kiel 61 Punkte, der FC St. Pauli 60 Punkte. Dann 5 Punkte hinter St. Pauli, Fortuna Düsseldorf auf Platz 3. Und die wiederum haben 6 Punkte Vorsprung auf den Hamburger Sportverein. Da tippe ich mal, das geht genauso rein ins Ziel, wie es im Moment eben aussieht. Vielleicht noch mit einem Tabellendreher sozusagen, dass St. Pauli Erster wird. Und unten ist es super eng. Selbst Schalke 04, die nur 1:1 gespielt haben, am Wochenende sind noch drin. Also die Abstiegszone ist ab Platz 12 immer noch. Magdeburg und Schalke mit 36 Punkten. Dann Eintracht Braunschweig. Riesenbefreiungsschlag für die Braunschweiger, die gewonnen haben. Jetzt 34 Punkte auf Platz 14. Wien Wiesbaden ist 15. mit 32 Punkten. Und dann, wie eben schon gesagt, 31 Punkte Hansa Rostock, 30 Punkte der 1. FC Kaiserslautern und der VfL Osnabrück auf dem Weg in Liga 3 mit 24 Punkten.
So, haben wir es denn dann jetzt? Meine
Güte. Tut mir leid. Ja, aber ist doch, wenn es da unten enger wird und so weiter, dann wird es doch auch immer... Ja, sorry, Mann. Echt, so langsam müsstest auch du in der zweiten Liga angekommen sein. Wir hatten eigentlich Hertha gespielt.
Bin ich ja, aber mich interessiert halt nur Hertha, der Rest ist mir ja egal.
Ja. So bist du ignorant wie immer. So, und wer jetzt sagt, uns interessiert eigentlich nur Bundesliga und zweite Liga.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
MML International.
Du kannst es gleich vorlesen und uns erzählen, aber ist es so, dass Jude Bellingham in diesem Jahr das geglückt ist, was ihm im letzten Jahr nicht geglückt ist, nämlich seinen Verein zum Meister zu schießen?
Ich schätze ja, denn Real Madrid hat im Clásico gegen den FC Barcelona den Titelkampf, würde ich schon sagen, vorentschieden. Die Königlichen trotzten einem zweimaligen Rückstand und konnten sich am Ende einmal mehr auf Bellingham verlassen, der in der 91. Spielminute den 3:2 Siegtreffer erzielte. Also Real Madrid einfach spanisches Bayer Leverkusen, können wir so festhalten. Und damit führte der Ex-Dortmunder, wie schon im Hinspiel, Real ja zum Sieg. Er steht jetzt übrigens bei 21 Treffern und 10 Vorlagen. Und das in seiner allerersten Saison für Real Madrid. Das lasse ich einfach mal so wirken. Ne? Also, der Titel.
Wollen wir es nochmal wiederholen? 21 Treffer, 10 Vorlagen. Real Madrid. Wahnsinn.
Real Madrid hat jetzt bei noch 6 verbleibenden Spielen 11 Punkte Vorsprung auf den Rivalen aus Katalonien. Und da kann man doch schon sagen, das war eine Vorentscheidung, ja.
Auf jeden Fall. Ein spannendes Spiel. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht, das auch noch zu sehen hinten raus. Insofern schloss sich gestern der Kreis des Fußballwochenendes sehr, sehr würdig im Estadio Bernabeu. Und ich mache jetzt das Studio, schließe jetzt das Studio nebenan auf, wenn du nichts dagegen hast.
Tue dies. Ich wünsche euch viel Spaß. Gibt ja sicherlich einiges zu besprechen. Und wir hören uns dann morgen wieder. Freue ich mich sehr drauf. Und bis dahin.
Ich mich auch.
Verbleiben wir mit den besten Wünschen für eine tolle Woche und natürlich auch einen tollen Wochenstart. Haltet durch. Und das waren wie immer für euch Lena Kassel.
Und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.